Laut einem neuen Beschluss soll die Regierung künftig allein bestimmen können, welche Herkunftsländer von Asylbewerbern als sicher gelten. Der Bundesrat soll in die Entscheidungen nicht mehr eingebunden werden. Der SPD-Abgeordnete Demir bewertete diesen Beschluss im rbb24-Inforadio als problematisch.
Klar ist, dass im juristischen Sinne sicher was anderes bedeutet, als wenn wir jetzt von sicher sprechen. Ich gehe aber davon aus, dass zum Beispiel die Maghreb-Staaten zum Beispiel für die LGBTIQ-Community nicht sicher ist. Deshalb müssen wir weiterhin klar machen, und das steht auch im Koalitionsvertrag, dass das Recht auf Asyl gelten muss.
Der SPD-Bundestagsabgeordnete Hakan Demir. Die Bundesregierung hat ein erstes milliardenschweres Steuerpaket beschlossen, mit dem sie die Wirtschaft entlasten will. Laut dem Finanzministerium geht es um eine Summe von fast 46 Milliarden Euro bis zum Jahr 2029. Die Pläne sehen unter anderem Sonderabschreibungen für Unternehmen vor, die in Maschinen investieren. Kauft ein Betrieb etwa ein E-Auto, soll er künftig 75% der Kosten bereits im Jahr der Anschaffung von der Steuer absetzen können. Morgen soll der Bundestag über das Gesetz beraten. Der Bundesrat muss ebenfalls noch zustimmen, weil die Pläne auch weniger Steuern für Länder und Kommunen bedeuten. Bulgarien soll ab dem kommenden Jahr den Euro bekommen. Das Land erfülle die dafür nötigen Kriterien. Die Wirtschaft sei ausreichend vorbereitet für den Schritt, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Das letzte Wort haben die EU-Staats- und Regierungschefs. Ihre Zustimmung gilt aber als Formsache. Mit Bulgarien würde der Euroraum 21 Länder umfassen. Zuletzt trat im Jahr 2023 Kroatien der Gemeinschaftswährung bei. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, den Schutzstatus für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine um ein Jahr zu verlängern, und zwar bis März 2027. Darüber entscheiden die Mitgliedstaaten. Mit dem Schutzstatus bekommen Menschen aus der Ukraine einen Aufenthaltstitel, ohne ein Asylverfahren durchlaufen zu müssen. Sie können hier arbeiten und erhalten Sozialleistungen. Aus Brüssel Matthias Reiche.
Gleichzeitig bereitet sich die EU auf ein Ende der Kampfhandlungen vor. So sollen die Mitgliedstaaten in enger Abstimmung mit den ukrainischen Behörden freiwillige Rückkehrprogramme auflegen. Diese könnten beispielsweise Übergangsfristen vorsehen, in denen die Rückkehrer noch rechtmäßig in einem EU-Mitgliedstaat wohnen und Leistungen beziehen können. Parallel dazu werden die EU-Staaten aufgefordert, gut integrierten ukrainischen Flüchtlingen, die ihren Lebensunterhalt sichern können, eine Möglichkeit zu geben, in einen langfristigen Aufenthaltsstatus zu wechseln.
Die Brücke zwischen Russland und der Halbinsel Krim ist nach Angaben aus dem Kreml nicht einsturzgefährdet. Die russische Führung hat damit Darstellungen der Ukraine widersprochen. Der ukrainische Geheimdienst hatte gestern von einem Sprengstoffanschlag auf die Brücke gesprochen. Aus Russland hieß es, dass es dort eine Explosion gegeben habe. Das Bauwerk habe aber keinen Schaden genommen. Die Behörden hätten den Straßenverkehr nur kurzzeitig unterbrochen. Über die Brücke versorgt Russland seine Truppen, die in die Südukraine einmarschiert sind. Der neue Bundesdrogenbeauftragte Streeck will sich stärker um Suchtgefahren kümmern, die bei Kindern und Jugendlichen als Folge der Digitalisierung entstehen. Minderjährige würden viel Zeit im digitalen Raum verbringen. Dabei zeige sich immer öfter eine problematische Mediennutzung, sagte der CDU-Politiker. Dem setze die Politik aber bisher nichts entgegen. Nötig seien mehr Schutz sowie Beratungs- und Hilfsangebote, so Streeck. Der Betrieb auf der Berliner U-Bahn-Linie O3 bleibt vorerst unterbrochen. Wie die BVG mitteilte, muss der Schaden noch genau analysiert werden. Dafür muss die Tunneldecke freigelegt werden. Seit gestern ist deshalb auch die Spichernstraße für den Autoverkehr gesperrt. Verlässliche Aussagen zum Betrieb der U3 zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz seien frühestens nach Pfingsten möglich, hieß es. Im besten Fall könnte die U-Bahn nächste Woche wieder durchfahren. Am vergangenen Freitag war wegen Straßenbauarbeiten am U-Bahnhof Spichernstraße Putz von der Tunneldecke gefallen. Laut BVG wurden die Schäden durch nicht genehmigte Bauarbeiten einer Fremdfirma verursacht. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend wolkenreich mit einigen Schauern und Gewittern, örtlich auch mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Die aktuellen Temperaturen Berlin-Spandau, Eiskeller 22 Grad, Berlin-Marzahn 24, Wittstock-Dosse 17 und Guben 28 Grad. Nachts abziehende Schauer, Tiefstwerte 16 bis 13 Grad. Und morgen teils sonnig, teils wolkig, erneut Schauer oder kurze Gewitter bei etwa 23 Grad. Die Zeit 17.05 Uhr.
Thank you. Radio 3 am Nachmittag. Mit Shelley Kupferberg.
Ich wünsche einen schönen guten Tag, seien Sie herzlich willkommen. Jorge Drexler singt uns einen Titel, Sana.
Las lágrimas van al cielo y vuelven a tus ojos desde el mar. El tiempo se va y no vuelve. Tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar. La tierra parece estar quieta y el sol parece girar. Y aunque parezca mentira, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar y va a volver a quebrarse mientras le toque pulsar. Y nadie sabe por qué un día el amor nace. Ni sabe nadie por qué muere el amor un día. Nadie nace sabiendo, nace sabiendo que morir también es ley de vida. Así como cuando enfríen van a volver a pasar pájaros en bandadas, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar. Volverás a esperanzarte y luego a desesperar. Y cuando menos lo esperes, tu corazón va a sanar, va a sanar. Va a sanar y va a volver a quebrarse mientras le toque pulsar. Nadie sabe por qué un día el amor nace, ni sabe nadie por qué muere el amor un día. Nadie nace sabiendo, nace sabiendo que morir también es ley de vida. También es ley de vida. Ah, ah.
Auf Radio 3, 17.09 Uhr haben wir es jetzt und sprechen über ein sehr besonderes Buch. Die Autorin ist vieles zugleich. Schriftstellerin, bildende Künstlerin, Grenzgängerin zwischen Formen, Formaten und Ausdrucksweisen. Ihre Texte, die zeichnen sich durch eine kompromisslose poetische Intensität aus. So auch ihr jüngstes Werk. Es heißt Mariens Käfer, das jetzt mit dem Fontane Literaturpreis ausgezeichnet wird. Das Kunstmärchen erzählt von einem firmamentblauen Käfer, der aus dem Paradies ausbricht. Und es erzählt davon, wie er zu seinem roten Kleid mit schwarzen Punkten kommt. Die Künstlerin Lisa Krenzler ist mir nun auf Radio 3 zugeschaltet. Ich grüße Sie, hallo.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Als Hauptfigur für Ihr Kunstmärchen haben Sie sich ein unidentifizierbares Insekt ausgesucht aus dem Gemälde Das Paradiesgärtlein. Ein oberrheinischer Meister hat es gemalt, hergestellt, 14.10, 14.20 in etwa. Und in ihrer Geschichte wird das Insekt dann zu einem Käfer. Warum ausgerechnet dieses Wesen? Auf dem Gemälde sind ja auch noch viele weitere Tiere zu sehen. Was hat sie da so angesprochen und inspiriert?
Dass es nicht identifizierbar ist. Und da bleibt für mich also noch was zu tun als Autor. Da hat die Fantasie noch Möglichkeiten, was zu erschaffen. Die anderen Tiere auf der Malerei sind ja sehr präzise ausgeführt. Das ist das Erstaunliche an dem Gemälde. Da sind 12 verschiedene Vögel und 25 verschiedene Pflanzenarten zu sehen, die alle außergewöhnlich scharf beobachtet und wiedergegeben sind. Da sitzt zum Beispiel ein Weißling auf einer Päonie. Da ist der Thorax, die Fühler, die Äderung, der Flügel. Das ist alles wunderbar wiedergegeben, obwohl das Bild winzig klein ist. 25 mal 33 oder 34 Zentimeter ist es nur groß, also eigentlich eine Miniatur. Und dennoch sind diese Dinge hochexakt wiedergegeben und genau beobachtet. Aber dieses Insekt ist eben nicht identifizierbar. Man sieht nur ein paar Flügel, man sieht, dass ein Rotkehlchen, das bei mir im Buch der brutale Rotkehler heißt, dass das nach diesem Insekt pickt, also Mord im Paradies begeht, was natürlich ein Skandal ist. Und ja, damit kann man sich beschäftigen. Da kann man, das ist ein guter Ansatzpunkt.
Das klingt so, als wären Sie tatsächlich mit einer großen Lupe über dieses Bild gegangen. War es so?
Ja, das mache ich sowieso sehr gerne. Hm. Genau hinschauen, übergenau.
Und der kleine Käfer, der verlässt dann heimlich dieses Paradies, in dem er bis dahin fleißig die Blumen gepflegt hatte. Eine stille, aber tiefgreifende Geste. Was steckt denn für Sie persönlich hinter diesem Aufbruch?
Sehnsucht. Im Märchen heißt es, er hat Sehnsucht nach anderswie und anderswo. Er zweifelt. Er ist nicht zufrieden mit seinem Dasein als Gartenpfleger. Er will mehr. Er will nicht nur derjenige sein, der die Tautröpflein adrett positioniert, auf den Lilien und Rosen. Das reicht ihm irgendwann nicht mehr. Er möchte Abenteuer erleben. Er ist neugierig auf die Menschen. Und das Ausbrechen bedeutet für mich eben ja das Ausbrechen aus dem, was die Gesellschaft, in diesem Fall die Gesellschaft des Paradiesgärtleins, von einem Insekt oder Menschen erwartet.
Eine Selbstbehauptung, eine Art Aufbegehren, eine Emanzipationsgeschichte. Mariens Käfer wird als Kunstmärchen bezeichnet. Welchen Raum nimmt das Märchenhafte in Ihrer Sprache ein?
Naja, in diesem Fall ein 40 Seiten. So viel, das ist der Raum. Es findet auf 40 Seiten statt. Ich denke, man könnte es ein mythologisches Märchen nennen, denn es spielt ja wie im Himmel, so auf Erden. Und es sind numinose Kräfte am Werk. Der Föhnwind zum Beispiel hat von Anfang an seine Finger im Spiel. Und die Geschichte erklärt, wie Sie schon gesagt haben, die charakteristische Färbung des Marienkäfers. Und das kennen wir aus Ovids Mythendichtung, den Metamorphosen.
Da steckt wahnsinnig viel drin in diesen Seiten. Die Geschichte ist auch lustig zum Teil. Sie ist sehr gefühlvoll, aber auch gespickt mit Analysen und Selbstbeobachtungen, vielfältig, wie auch das Gemälde, auf das Sie sich da beziehen. Hat das Schreiben auch etwas gemeinsam mit dem Schaffen von Bildnerkunst? Sind das irgendwie auch parallele oder ähnliche Prozesse hier und da?
Absolut. Malen bedeutet abstrahieren und Schreiben genauso.
Schon im August erscheint dann Ihr neuer Roman, Lisa Krenzler, Individualverkehr. Ebenfalls im Verbrecherverlag übrigens. Worum geht's da?
In Individualverkehr geht es um einen Führerscheinverlust. Das ist der Ausgangspunkt. Und um zwei Menschen, einen Künstler und eine Künstlerin, einen Bildhauer und eine Malerin, die Zeit im Auto verbringen. Er fährt sie, denn er hat den Führerschein nicht verloren. Also sie nutzt ihn als Fahrer, als Chauffeur. Und ja, darum geht es. Also es geht um die Gespräche, die sich da entspinnen zwischen und die Beziehung vor allem. Die beiden Protagonisten sind so unterschiedlich, wie zwei Menschen nur sein können. trotzdem machen sie beide Kunst und trotzdem verbringen sie dann täglich Zeit miteinander. Und der eigentliche Sinn der Sache, denke ich, der Sinn dieses Buches ist, mit den Vorurteilen, die nach wie vor bestehen bezüglich des Künstlerlebens, diese Idee, dass Künstler im Café sitzen und warten, bis sie die Muse küsst und dann gehen sie ins Atelier und legen los und ach, es ist dann alles wild und dies und jene. Also diese, ja, es kursieren immer noch, die Menschen haben nach wie vor merkwürdige Vorstellungen davon, was es bedeutet, Künstler zu sein. Und damit räumt dieser Text radikal auf. Also ich nenne ihn auch einen Illusionsräuber-Roman.
Sie selbst haben freie Kunst an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe studiert. Wie arbeiten Sie denn? Wann wird Ihnen klar, das ist tatsächlich das Wort und das ist das Bild? Ist das immer so klar von vornherein?
Zum Wie ich arbeite. Ich gehe täglich ins Atelier, morgens, also die erste Hälfte des Arbeitstages schreibe ich, die zweite male ich. In der Regel kommt keine Konfusion bezüglich, ist das jetzt Text oder ist das Bild auf, schon allein, weil es ja zeitlich geteilt ist, mein Arbeitstag. Ich habe kürzlich mal ausgerechnet, wie viele Stunden ich pro Woche arbeite, so spaßeshalber. Und ich komme derzeit auf 70 Stunden.
Mann, oh Mann.
Nee, das sind 30 weniger als Arno Schmidt. Also ich bin eigentlich eine Lusche. Da ist noch
Behaupten
Luft. Da ist noch Luft nach oben.
Naja, Sie wissen ja nicht, wie die anderen arbeiten, wie viel zumindest. Aber die Anzahl ist bemerkenswert und gleichzeitig muss sie auch nicht darüber was aussagen, was man da alles so kreiert.
Das nee, natürlich. Da kann
ist sehr relativ.
Man verbringt auch sehr viel Zeit mit einfach stehen, starren, darauf warten, dass die Tür aufgeht, hinter der die Worte liegen, oder man übermalt, oder man reißt den Fetzen, der da an der Wand hängt, wieder runter, oder man liegt auf dem Boden und heult. Also das sind alles Optionen. Also das ist nicht so, dass ich da 8 Stunden im Atelier bin und das läuft so aus mir raus und das ist der pure Spaß. Und
ja, das ist das Geheimnis der Muse, was soll ich Ihnen sagen? Also kennen wahrscheinlich viele von uns, die kreativ, schöpferisch arbeiten, in welcher Weise auch immer. Aber gab es tatsächlich auch mal den Fall, dass Sie bildnerisch angefangen haben, malerisch und das Ganze dann im Wort geendet hat oder umgekehrt? Weil Sie sagten, das ist parallel und das ist ganz klar getrennt.
Ich habe 2016 begonnen, meine Manuskripte zu malen. Also ich arbeite auf Schreibmaschine. Ich habe alle meine Romane und Nichtromane auf einer Brother AX110 geschrieben. Und 2016 habe ich angefangen, meine Manuskripte zu malen. Also Porträts sozusagen oder Ikonen. Ich nenne das auch, ich nenne das auch halbironisch Ikonenmalerei. Also der Logos bekommt ein wird der Logos wird Bild, Text wird Bild, ein hinfälliger Leib aus Papier und Lack. Ich arbeite ausschließlich aus Papier. Den verleihe ich dem Wort. Und ja, da findet dann tatsächlich eine Vermischung von beidem statt. Denn ich starte ja mit dem Manuskriptblatt, auf dem ein Romantext oder Notizen oder ein Gedicht oder was immer steht. Und das wird dann Malerei. Also da verbindet sich beides.
Jetzt aber erst einmal Mariens Käfer, ausgezeichnet mit dem Fontane-Preis 2025. Dieser Fontane-Preis wird seit 2019 alle 2 Jahre von der Fontane-Stadt Neuruppin und dem Land Brandenburg vergeben. Dieses Jahr geht er an Lisa Krenzler für Mariens Käfer. Am 6. Juni ist dann die Übergabe in Neuruppin. Lisa Krenzler, wünsche Ihnen eine schöne Preisverleihung und danke Ihnen für das Gespräch hier auf Radio 3.
Ich danke Ihnen. Thank you.
sound of my newborn wings. I stretch them open and let them dry. I haven't seen this world before, but I'm excused. I'm a butterfly. La 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 la. Of your newborn wings, we fly in circles, we play with the sun. We haven't seen this world before, so fair, so bright, so blue the sky. Love me on the leaves before we say goodbye. Before we say goodbye, me. Kiss me with the breeze, be my lullaby.
Ist das finnische A Cappella Ensemble Rajaton hier auf Radio 3. 17.26 Uhr haben wir es. Kommen jetzt zu einer Größe aus den USA. John Batiste, der stammt aus einer renommierten New Orleans Musikerfamilie, arbeitete mit Größen wie Stevie Wonder, mit Prince, Alicia Keys, Beyoncé, Lang Lang und Itzhak Perlman zusammen. Hier ist sein Song I Need You, der ist eine tanzbare Liebeserklärung an die echten Dinge im Leben mit Retro-Soul und New Orleans Groove. Nicht der große Reichtum zähle, sondern der Mensch. An deiner Seite, der Gold wert sei, der wird hier zelebriert.
Saxophone, yeah. Buck jumping down on a boulevard. I couldn't wait to blow my own horn. Ooh. It ain't wrong for you to play along. Playing this song till you die. Come on, come on.
In this world. smoke chop and salt, and we fell in love on the boulevard. If you was Jenny, I guess I was far. Run, I ain't wrong for you to sing along, singing this song till you die. In this world with the light.
Ist auf Radio 3 und wer ihn mal live erleben möchte. In Berlin hat man dazu die Gelegenheit. Nächste Woche am 12. Juni kommt John Batiste auf seiner Maestro-Tour in den Berliner Admiralspalast. Und mehr Neuigkeiten jetzt von
Radio 3. Kultur kompakt.
Und Thorsten Föste. Heute wurde bekannt, wer den Friedenspreis des deutschen Films in der Kategorie international bekommen wird.
Es ist Mohammad Rasoulof für seinen Film »Die Saat des heiligen Feigenbaums«. Der iranische Regisseur erzählt in seinem Familiendrama von einem religiösen Richter in Teheran, dessen Leben aus den Fugen gerät. In einer Welt voller Misstrauen, Kontrolle und patriarchaler Strukturen droht die Familie auseinanderzubrechen. Die Jury begründete ihre Auswahl so: ein filmisches Meisterwerk, das die zerstörerischen Folgen von Unterdrückung und Angst zeigt. Mohammad Rasoulof verwebt kammerspielartige Enge mit politischer Dringlichkeit und erschafft dabei ein Kunstwerk, das tief berührt, aufklärt und Hoffnung gibt. Der von Elisabeth Vicky Entriss im Gedenken an das filmische Schaffen ihres Mannes Bernhard Vicky initiierte Friedenspreis des deutschen Films »Die Brücke«, so heißt er nämlich vollständig, ehrt seit 2002 künstlerisch herausragende Filme mit humanistischer, gesellschaftspolitischer und friedensstiftender Dimension.
Jetzt schauen wir mal in Klassenzimmer. Die sind nicht immer ganz so charmant und wohnlich, wie sie vielleicht sein könnten. Zumindest meine waren es nicht. Muss aber nicht so sein, das zeigt jetzt die Stadt Senftenberg.
Genau dort ist heute nämlich ein sogenanntes grünes Klassenzimmer eingeweiht worden. Auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern haben Grundschulkinder dort jetzt die Möglichkeit, Beete und Pflanzen zu pflegen und spannende Erkenntnisse zu sammeln. Für den Unterricht im Freien gibt es einen offenen Holzbau mit Überdachung, Flächen für Experimente und eine große Gartenfläche eben mit Kräutern und Pflanzen. Und im Rahmen eines Förderprogramms soll so auf kindgerechte Weise das Interesse an der Natur und ihren Prozessen geweckt und gefördert werden. Detlef Wurzler vom Zweckverband Lausitzer Seenland sagte dem RBB: Es ist jetzt alles neu, heute entstanden, heute übergeben, aber die Natur wird natürlich auch Besitz ergreifen von diesen Materialien, die hier eingebaut sind. Es wird sich ändern, es wird sich jedes Jahr ändern, dieses Klassenzimmer, und das ist bewusst so gewollt. Das grüne Klassenzimmer, das hat nach den Angaben 490.000 Euro gekostet.
Also nicht ganz günstig, aber eine schöne Sache, keine Frage. So, jetzt gibt's noch einen Tipp für morgen. Mit seinen Büchern Alice im Wunderland und Alice hinter den Spiegeln hat sich Schriftsteller Lewis Carroll Mitte des 19. Jahrhunderts einen Namen gemacht.
Ja, und morgen Abend ist Alice in Wonderland als Pop-Opera zu erleben im Staatstheater Cottbus. Die Geschichte ist bekannt. Eines Tages erscheint Alice ein sprechendes Kaninchen und diesem folgt sie in eine kuriose Welt. Auf einer abenteuerlichen Reise begegnet Alice verrückten Gestalten wie der Grinsekatze, dem Hutmacher oder auch der Herzkönigin. Alice wechselt fortan Größe, Sprache, vergisst alles, was sie je wusste und lernt von Dingen, die sie nie kannte. Scheint die neu entdeckte Welt auch zauberhaft verwunschen, ist zugleich das Albtraumhafte ihr ständiger Begleiter. Nur mit der Kraft ihrer Fantasie und durch kindliche Unerschrockenheit kann sie in dieser Welt aus Wundern bestehen.
Sind Sie alle bereit?
Heute Morgen ging noch alles seinen gewohnten Gang und jetzt
sei du selbst. Alle anderen sind bereits vergeben.
Es ist dieser ewige Tanz, der uns unterscheidet von Engeln, Dämonen und Göttern.
Well, I try every space.
Katze.
Ja, und dabei sind Coversongs und eigene Arrangements. Und mit einem singenden und tanzenden Schauspielensemble hat Alessio Ruffolo eine Pop-Opera nach der Erzählung von Lewis Carroll inszeniert. Und die gibt's morgen wieder um 19.30 Uhr im Staatstheater Cottbus im Großen Haus.
Vielen Dank, Thorsten.
Kultur kompakt. Auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Musik auf Radio 3.
So I written and so I say.
Lange nicht gehört. Noch nie gehört. Gehört. Radio 3. Musik neu entdecken.
For something.
Wainwright hier auf Radio 3 an diesem Nachmittag, 17.41 Uhr haben wir es jetzt und wollen mehr erfahren über einen neuen Kinofilm. Dafür begeben wir uns jetzt in den dunklen Märchenwald, in eine neue Version des klassischen Märchens von Aschenbrödel, das wie immer mit einer Einladung zu einem großen Ball am Königshof beginnt.
Der König und sein Sohn, seine königliche Hoheit, Prinz Julian, laden hiermit alle edlen Jungfrauen zu einem Ball im Schloss ein. Und zwar in 4 Vollmonden vom heutigen Tage an.
Ein Ball? Ja.
Ja, Aschenbrödel, der Prinz, ein Ball, die bösen, missgünstigen Stiefschwestern, so kannte man das bisher. Im Regiedebüt der Norwegerin Emilie Blichfeld, da sieht das alles ein wenig anders aus, denn sie hat das Märchen feministisch umgedeutet. Nachdem der Film seine umjubelte Premiere auf dem Festival in Sundance feierte, kommt er jetzt bei uns ins Kino und für uns gesehen hat ihn unsere Filmkritikerin Anke Sternebock. Anke, wie sieht diese Neuinterpretation denn konkret aus?
Na, das fängt schon mal damit an, dass sie die Perspektive verlagert. Da steht nämlich nicht mehr das edle Aschenbrödel im Zentrum, dem übel mitgespielt wird, sondern die ältere der beiden Stiefschwestern, die ja schon im Titel so ein bisschen politisch unkorrekt als hässlich bezeichnet wird. Und die wird von ihrer Mutter instrumentalisiert, denn nach dem plötzlichen Tod des Stiefvaters ist sie einfach die Einzige, die die Familie noch vor der Armut retten kann. Und dabei unterzieht jetzt, also durch eine Hochzeit mit dem Prinzen natürlich, und das unterzieht jetzt Emily Blichfeld dieses Trugbild des Märchenprinzen einem gründlichen Reality-Check. Also da wird das altertümliche Märchen mit den Realitäten des 21. Jahrhunderts abgeglichen. Und es fängt dann schon mal damit an, dass der Prinz ein ziemlich sexistischer Schnösel ist und geht weiter mit den fürchterlichen Strapazen, denen sich junge Frauen unterziehen, um schön und begehrenswert zu sein. Also wer schön sein will, muss leiden. Das kann man hier ziemlich wörtlich nehmen.
Ich habe mir den Trailer angeschaut und der hat durchaus Elemente eines Horrorfilms. Oder täuscht das irgendwie?
Ja, solche Momente gibt es, aber damit werden eigentlich ja ganz reale Methoden angepreiert. Der Film ist eine sehr gewitzte Mischung, finde ich, aus bissiger Satire, aus düsterem Märchen und dann aber schon tatsächlich mit so Body-Horror-Elementen. Und damit reiht er sich auch in so eine ganze Serie von Filmen ein, in denen derzeit vor allem französische Regisseurinnen, wie zum Beispiel Julia Ducournau in Titan oder zuletzt Coralie Farja in The Substance, die so die Auswüchse des Schönheits- und Jugendwahns so ziemlich bissig unter die Lupe nehmen und auch dabei ordentlich nochmal auf die Spitze treiben. Und sie lenken damit allesamt den Blick also auf so eine weibliche Körperwahrnehmung, die halt immer noch von Männern definiert wird. Man kennt ja solche Szenen, in denen vielleicht so eher ein bisschen trampeliger, aber sehr natürliche junge Frauen von einem in der Regel schwulen Mann zur Prinzessin hochgestylt werden, mit Kleidern, Frisuren, Make-up und Etiketteschulung. Also zum Beispiel Audrey Hepburn in Ein süßer Fratz oder etwas moderner nach dem gleichen Muster, aber Anne Hathaway in Der Teufel trägt Prada. Das sind aber alles Filme, in denen diese Schönheitsideale eigentlich nicht hinterfragt werden. Hier ist es anders. Da wird der Schönheitschirurg Dr. Ästhetik ganz unverhohlen als eine Art Folterknecht gezeichnet, der unter dem wohlwollenden Blick der Mutter mit Hammer und Meißel ans Werk geht.
Oui, die Entfernung der Zahnspange ist gar kein Problem. Die Nase hingegen...
Was schlagen Sie vor?
Sie muss gezähmt werden.
Welche darf es sein?
Wir nehmen die Nummer 7.
Vortreffliche Wahl. Un, deux, trois. Ah!
Tja. Das klingt aber jetzt schon so ein bisschen nach mittelalterlicher Folter, nach einem Horrorfilm, Anke.
Ja, trotzdem ist es eigentlich nur eine leicht überspitzte Darstellung all der Schönheitsmaßnahmen, denen sich Frauen auch heute unterziehen. Also wenn man sich zum Beispiel mal so Gesichter von Frauen anschaut nach so einer Schönheits-OP, da sehen die tatsächlich auch eher aus wie Opfer von Misshandlung und Gewalt, also mit geschwollenen Gesichtern, blauen Flecken, Blutergüssen und Nähten. Im Film wird Elviras Nase nach diesem brachialen Eingriff dann auch in noch so eine ziemlich martialisch aussehende Schiene aus Metall und Leder fixiert. Danach gibt es dann noch eine Wimpernverlängerung. Da werden wirklich so kleine Wimpernbüschel mit einer ziemlich dicken Nadel ins Augenlid genäht. Und schließlich bringt eine junge Frau noch eine ausgesprochen drastische Wunderpille zum Abnehmen ins Spiel.
Soll ich dir was zeigen? Du musst mir versprechen, es keinem zu erzählen.
Ja, Ehrenwort.
Komm schon, du musst es schwören.
Ja, ich schwöre. Du nervst ganz schön.
Das ist ein Bandwurmei. Ich verschluck es und dann kann ich immer essen, so viel ich will. Und dabei noch Gewicht verlieren.
Ja, dieser Bandwurm wächst in Elviras Bauch heran und verwandelt sie dann wirklich in so ein gurgelndes, heißhungriges Schlingmonster, das so mit der höfischen Etikette nicht mehr ganz zu vereinbaren ist. Also statt über den Traum zu sprechen, rückt dieser Film die fürchterlichen Strapazen ins Zentrum, denen sich junge Frauen für dieses aus heutiger Perspektive eher fragwürdige Ziel unterziehen.
Also vielleicht auch eine kleine Abrechnung mit so einem Topmodel-System à la Heidi Klum's Germany's Next Topmodel?
Durchaus, nur dass Blichfeld die Spirale der Selbstoptimierung, also mit dem Leitsatz, wer schön sein will, muss leiden, dann doch noch mal so ein paar Umdrehungen weiterdreht, sie ganz wortwörtlich in Extremen durchexerziert. Dabei löst sie auch, aber das finde ich auch noch interessant an dem Film, diese so märchenhaft klare Trennung von Gut und Böse auf. Also in diesem atmosphärisch dichten, märchenhaft düsteren Universum von The Ugly Stepsister sind im Grunde alle Opfer der gesellschaftlichen Umstände.
Macht in jedem Falle neugierig. The Ugly Stepsister, der Film von Emily Blichfeld, ist übrigens eine Produktion aus Norwegen, Schweden, Polen, Dänemark. Also relativ groß und komplex. Startet morgen in unseren Kinos, vorgestellt auf Radio 3. Hat ihn uns Anke Sternebock.
Musik.
care about your paycheck. I don't care about your new jacket. No, you know it's not the things you do. I care about what's inside of you. I don't care if you're the bee's knees. I've got no interest in your car keys. I admit that I enjoy the view, but I care about what's inside of you. So put yourself in my arms, baby. I don't need all your charms.
Auf Radio 3 um 8:09 Uhr. Trio ist eine französische Reggae-Band, bekannt für ihre humorvollen sozialkritischen Texte und ihren Mix aus eben Reggae, Akustikmusik und französischem Chanson. Na, hören wir mal, wie das klingt. C'est déjà ça.
Je sais bien que rue de Belleville, rien n'est fait pour moi, mais je suis dans une belle ville, c'est déjà ça. Si loin de mes antilopes, je marche tout bas. Marcher dans une ville d'Europe, c'est déjà ça. Oh, et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. Sac de plastique vert au bout de mon bras. Dans mon sac vert il y a de l'air, c'est déjà ça. Quand je danse en marchant dans cette chaise là-bas, ça fait sourire les passants, c'est déjà ça. Oh, oh, oh.
je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh, rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. C'est déjà ça, déjà ça, déjà.
Pour vouloir la belle musique, Soudan, mon Soudan, pour un air démocratique, on te casse les dents. Pour vouloir le monde parler, Soudan, mon Soudan, celui de la parole échangée, on te casse les dents. Oh, oh, et je rêve que Soudan, mon pays, soudain se soulève. Oh, oh, rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Je suis assis rue de Belleville, au milieu d'une foule, et là le temps est hémophile, cool. Oh, oh, et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh, rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. Oh, oh, et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh, rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça.
Reggae-Musik aus Frankreich von Trio und das um 17:05. Viele Institutionen und Einzelpersonen aus Wissenschaft, Kultur und Politik haben einen offenen Brief heute auf den Weg gebracht in Sachen Nahost. Was genau darin steht und wen alles unterzeichnet hat, dazu gleich mehr um kurz nach 18 Uhr im Gespräch mit dem Geiger Michael Barenboim. Einer der Unterzeichner ist er.
Once upon a time, my heart was still. I would walk these streets and end up nowhere. Once upon a dream, you were my thrill. I could never think of love without you. My life was so complicated, playing cool so overrated. All we gotta do is spend some time. We could make a quiet exit, slip away, and in a minute we'll forget what was. Maybe just because. Come on, baby, let's waste some time. Here beneath the moon and starry sky, my heart's beating for you like a samba. Let the music play, my radio. We could rescue love with just one kiss. Oh, to another. Anybody here could plainly say, we could make a quiet exit,
what was. Maybe just because. Come on, baby, let's waste some.
Tanzen auf dem Brocken. Goethes Ballade fand furiosen Widerhall in Felix Mendelssohn Bartholdys erster Walpurgisnacht. Jetzt tanzen die Hexen im Konzerthaus mit der Berliner Singakademie und der Kammersymphonie Berlin. Erhaben über jeden Aberglauben ist Mendelssohns Lobgesang. Zur Uraufführung 1840 gab es Begeisterungsstürme. Die Musik halb Sinfonie, halb Kantate. In jeder Form ergreifend. Die Berliner Singakademie mit zweimal Mendelssohn Bartholdy. In den Solopartien Sophie Klussmann, Caroline Schnitzer, Tobias Hunger und Tobias Berndt. Achim Zimmermann dirigiert. Morgen im Konzerthaus Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 18 Uhr mit Anke Arndt. Guten Abend. In Deutschland werden die USA nur von 18% der Wählerinnen und Wähler als vertrauenswürdiger Partner angesehen. Das geht aus dem aktuellen ARD-Deutschland-Trend hervor. Ähnlich schlecht wird Israel eingeschätzt. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Das militärische Vorgehen Israels in Gaza geht mehr als 60% der Befragten zu weit. Die Schuld für die Lage der Zivilbevölkerung in Gaza geben inzwischen genauso viele Israel wie der islamistischen Hamas. Dass Bundeskanzler Merz Israels Vorgehen kritisiert hat, stößt auf breite Zustimmung.
Afghanische Ortskräfte können kein Einreisevisum für Deutschland einklagen. Das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg klargestellt. Die Bundesregierung dürfe nach ihrem Ermessen in jedem Einzelfall entscheiden. Das Gericht lehnte damit die Klage eines Afghanen ab, der angab, unter den Taliban gefährdet zu sein. Die vorige geschäftsführende Bundesregierung aus SPD und Grünen hatte zuletzt mehrere Aufnahmeflüge organisiert. Das hatte die Union kritisiert. Die Bundesregierung hat ein erstes milliardenschweres Steuerpaket beschlossen, mit dem sie die Wirtschaft entlasten will. Laut dem Finanzministerium geht es um eine Summe von fast 46 Milliarden Euro. Finanzminister Klingbeil sprach von einem Wachstumsbooster. Hauptstadtkorrespondentin Dagmar Pepping.
Firmen sollen Steuererleichterungen erhalten, wenn sie investieren, beispielsweise neue Maschinen kaufen. Dann sind Superabschreibungen von bis zu 30% möglich. Die Regelung gilt für 3 Jahre, ab jetzt bis einschließlich 2027. Das soll den Unternehmen Planungssicherheit geben und den Standort Deutschland attraktiver machen.
Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg hat kritisiert, dass Patienten grundsätzlich vor dem Besuch eines Facharztes erst zum Hausarzt gehen sollen. Auf dieses Vorhaben haben sich SPD und CDU im Bund geeinigt. In einer Stadt wie Berlin mit Bahn- und Busverbindungen und kurzen Wegen könne das funktionieren, sagte KVBB-Sprecher Veri, Antenne Brandenburg vom RBB. Aber in einem Flächenland wie Brandenburg sei das nicht so einfach. Er forderte deshalb Alternativen für dünn besiedelte Regionen. Fahrgäste im Fernverkehr